NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rike Schmid und Kevin Kasper lesen die vierte von 7 Folgen aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang, der südkoreanischen Nobelpreisträgerin des vergangenen Jahres, in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. In ihrer Not, nach dem Verlust des Sorgerechts für ihren kleinen Sohn nicht mehr sprechen zu können, lernt eine Frau Altgriechisch ihrem Lehrer. Ein Mann, Ende 30, ist sie im Unterricht aufgefallen. Er ist im Begriff, das Augenlicht zu verlieren, hat lange in Deutschland gelebt und fühlt sich weder der Kultur Asiens noch der Europas zu Hause. In Briefen an seine Schwester, die in Deutschland lebt, beschwört er Kindheitserinnerungen herauf.
Ran, denkst du von Zeit zu Zeit an unseren Vater? Er liebte dich. Er nahm dich bei der Hand und ging mit dir in den Zoo, in den Vergnügungspark, ins Café. Du musst eine Menge Erinnerungen haben, die mir fehlen. Mich liebte er nicht. Wie so viele Leute, die dich und mich verglichen, äußerte auch er sich unserer Mutter gegenüber so, dass ich ein verklemmter Junge sei und folgsam wie ein Mädchen, das nur das Lernen kennt. Als Junge müsste man sein wie du, offen und draufgängerisch, damit man zu einem echten Mann wird. Aber ich weiß schon, was Vater an mir nicht mochte, war nicht mein Temperament. Es waren meine Augen. Er wollte mir nie in die Augen schauen. Passierte es doch einmal zufällig, wandte er sich geflissentlich ab, langsam und gelassen, bevor unsere Blicke sich treffen konnten. Er war ein kalter Mann, der als sehr junger leitender Angestellter schnell die Karriereleiter hinaufkletterte. Ein Mann, der ein Jahr nach seiner Ernennung zum Leiter der deutschen Niederlassung kündigte und von einem Tag auf den anderen verschwand, ohne jemandem etwas zu sagen. Als er genauso plötzlich nach 6 Monaten wieder auftauchte, brauchte er schnellstens eine Augenoperation. Nachdem die Operation fehlgeschlagen war, zogen wir in die Wohnung nach Mainz. Von da an wollte er sein Zimmer am Ende des Gangs nicht mehr verlassen. Das blieb so bis zu seinem Tod. Hat er es dir gesagt? Wo er während seines Verschwindens war? In der Dunkelheit welcher Stadt er sich verkrochen hat? Das würde ich ihn gerne fragen. Ganz emotionslos. Weder geleitet von Mitgefühl noch von Zuneigung, von der sowieso nur noch Spuren übrig sind. Was er in dieser Zeit gehört und gesehen hat und ob die Dunkelheit tatsächlich wie die ewige Nacht ist. Hätte dieser gefühlskalte Mensch sich über mich lustig gemacht, wenn ich ihm diese Frage gestellt hätte, solange er noch am Leben war? Hätte er seine leeren Augen unterhalb der schönen Augenbrauen in meine Richtung gedreht und mich ohne die unnütz gewordenen Brillengläser angesehen? Du fehlst mir ran, du starkköpfiger Schreihals. Du weißt, dass ich niemals Weisheit erlangen werde, selbst wenn ich irgendwann völlig erblinde. Zumindest nicht in der Art, die mich mit dem Herzen sehen lässt. Du weißt, dass ich mich in zahlreichen konfusen Erinnerungen und zarten Gefühlen verlieren werde. Du weißt, dass ich in dieser angeborenen Dummheit verharren werde, ohne zu wissen, auf was ich warte. Hauptsache, geduldig. 3 Stunden muss ich noch bis Sonnenaufgang warten. Während ich warte, werde ich ein Nickerchen machen. Wenn ich das Licht lösche, wird die Dunkelheit kommen. Die Nacht meiner Augen ist schwärzer als Tinte. Ob ich sie öffne oder schließe, es macht keinen Unterschied. Aber kannst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich jeden Abend das Licht lösche, ohne zu verzweifeln? Weil ich die Lider vor Sonnenaufgang wieder öffnen werde. Weil ich die Vorhänge aufziehen und das Fenster aufreißen werde, um den verhangenen Himmel durch das Mückennetz hindurchzusehen. Weil ich in meiner Fantasie, nur in einer dünnen Jacke, das Haus verlassen und Schritt um Schritt auf düsteren Gehsteigen entlang wandeln werde. Weil ich beobachte, wie das Gewebe der Dunkelheit allmählich ausfranst, die bläulichen Fäden sich auf meinen Körper und die Stadt legen. Weil ich meine Brille putzen werde und mit weit geöffneten Augen den Kopf in dieses vergängliche blaue Licht tauche. Glaubst du mir? Allein bei der Vorstellung schlägt mein Herz schneller.
Nacht. Ihre Mietwohnung ist ziemlich dunkel. Sie liegt im Erdgeschoss und vor dem Wohnzimmer stehen Bäume. Die Aussicht, die mächtigen Stämme ansehen zu können, hat sie überzeugt, dieses Apartment zu nehmen. Sie hatte nicht bedacht, dass die Bäume selbst zur Mittagszeit Schatten machen. Als ihr Sohn noch bei ihr lebte, ließ sie immer eine Lampe mit einer Tageslichtbirne brennen, doch jetzt hält sie das nicht mehr für notwendig. Sie verbringt den größten Teil der Zeit im dunklen Wohnzimmer, das es einem schwer macht, zu erraten, wie das Wetter draußen ist. Sie geht so gut wie nie in das große Schlafzimmer, das sie mit ihrem Sohn teilte und in dem ein Doppelbett, ein Schrank und ein Fernseher stehen. Aber auch nicht in das kleine Zimmer mit dem Schreibtisch und dem Holzregal, das sie extra für ihn hatte bauen lassen. Das ist der einzige Raum, der dem Schatten der Bäume entkommt. Doch sie öffnet die Tür nur an Tagen, wenn ihr Sohn da ist. Kurz nach dem Tod ihrer Mutter, der Kleine lebte noch bei ihr und sie hatte noch nicht ihre Sprache verloren, hängte sie die Trauerkleidung, für ein Jahr ihr tägliches, vollkommen schwarzes Gewand, an die 60 cm breite Garderobenstange. Ein Baumwoll-Sweatshirt für die Übergangszeit und eine kurzärmelige Bluse. Eine Hose, ebenfalls aus Baumwolle, und eine Jeans. Dazu einen Rollkragenpullover und ein Wollmantel, ergänzt durch einen gestrickten Schal aus dicker Wolle sowie dunkelgraue Handschuhe. »Das ist alles. Mehr brauche ich nicht«, murmelte sie. Das Kind, das auf der Bettkante saß, fragte, »Warum musst du ein Jahr lang schwarz tragen?« Sie antwortete in sachlichem Ton. »Vielleicht, weil man fürchtet, dass das Herz sonst zu froh wird.« »Darf es das nicht?« Davon bekäme man Schuldgefühle. »Wegen Omi? Aber sie mag es, wenn du lachst.« Also drehte sie sich zu ihm und lächelte ihn an. Ihr Leben ist monoton. Sie wäscht ihre wenigen Kleidungsstücke regelmäßig, geht in einen kleinen Lebensmittelladen an der Ecke das Nötigste einkaufen und kocht sich etwas, bevor sie aufräumt. Ist sie nicht mit so alltäglichen Dingen beschäftigt, sitzt sie bewegungslos auf dem Sofa im Wohnzimmer und betrachtet die mächtigen Stämme und das Geäst der Bäume. Die Wohnung liegt im Halbdunkel, noch ehe der Abend kommt. Sobald die Umrisse der Bäume in der Dunkelheit nicht mehr zu erkennen sind, verlässt sie ihr Heim. Sie geht durch die Wohnanlage, auf die sich die Nacht herabsenkt, und erreicht den Fußgängerüberweg, an dem die Ampel ein paar Mal blinkt, bevor sie auf Rot springt. Sie läuft bis zur Erschöpfung. Sie läuft, bis sie nicht mehr in der Lage ist, die Stille in ihrer Wohnung zu spüren, in die sie früher oder später zurückkehren muss. Sie läuft, bis sie nicht mehr die Kraft hat, die schwarzen Bäume, die schwarzen Vorhänge, das schwarze Sofa und die schwarzen Legosteinschachteln wahrzunehmen. Sie läuft, bis sie so müde ist, dass sie aufs Sofa sinkt und sofort einschläft, ohne sich zu waschen oder sich zuzudecken. Damit sie nicht durch einen Albtraum aufwacht, der sie dann davon abhalten würde, weiterzuschlafen. Damit sie nicht bis zum Morgengrauen zwanghaft die Erinnerungsfetzen zusammensetzt, die in ihrem Kopf herumschwirren. Donnerstags, wenn sie den Griechischkurs besucht, geht sie etwas früher aus dem Haus, ihre Tasche geschultert. Sie steigt dann ein paar Stationen eher aus und legt den Rest der Strecke zu Fuß zurück, tapfer die wahnsinnige Hitze ertragend, die der Asphalt abstrahlt. Ein Schweißfilm liegt auf ihrer Haut, auch noch lange nachdem sie das Gebäude des Instituts betreten hat. Eines Abends, sie nahm gerade die Treppe in den ersten Stock, erblickte sie ihren Lehrer vor sich. Automatisch blieb sie stehen. Sie achtete darauf, kein Geräusch zu machen. Aber er schien ihre Gegenwart gespürt zu haben, denn er drehte sich um und lächelte sie an. In diesem Lächeln lagen gleichermaßen Vertrautheit, Verlegenheit und Resignation, was darauf schließen ließ, dass er sie begrüßen wollte, sich jedoch im letzten Moment dagegen entschieden hatte. Sein schon wieder ernstes Gesicht schien sie aufzufordern, die richtigen Schlüsse aus dem Lächeln zu ziehen. Trafen sie sich nach diesem Tag einmal zufällig auf dem Gang oder der Treppe, beschränkte er sich auf die Andeutung eines Nickens. Bis sie dann das Klassenzimmer betraten, er durch die Vordertür, sie durch die hintere, schritten sie nahezu synchron nebeneinander her. Beide hatten sie einen leichten Rundrücken, trugen eine große Tasche über der Schulter und waren sich der Anwesenheit des anderen bewusst, ohne gefühlsmäßig davon berührt zu sein. Er setzt immer einen speziellen Gesichtsausdruck auf, wenn er sich an jemanden wendet. Sein Blick sagt, dass er demütig nach Zustimmung heischt. Doch es liegt auch noch etwas anderes darin als simple Bescheidenheit, nämlich verhaltene Traurigkeit. Eines Abends waren sie allein im Klassenzimmer, eine halbe Stunde bevor der Kurs begann. Nachdem sie sich hingesetzt hatte, nahm sie ihr Lehrbuch und etwas zum Schreiben. Dann hob sie den Kopf und ihre Blicke kreuzten sich. Er stand auf, verließ seinen Platz neben dem Lehrerpult, ging zu einem Tisch in ihrer Nähe, zog den Stuhl hervor und setzte sich ihr gegenüber. Dann hob er die Hände, um sie ineinander zu legen, doch für einen kurzen Augenblick hatte sie gedacht, er wollte ihr die Hand entgegenstrecken. Er saß nur da, die Finger ineinander verschränkt. als dachte er darüber nach, ob er sie ansprechen sollte oder nicht. Kurze Zeit später waren Schritte auf dem Gang zu hören und er stand auf, um zu seinem Podest zurückzukehren. Es kam vor, dass sie sich gegenseitig beobachteten und auf den rechten Augenblick warteten. Während des Kurses, während der Pause auf dem Gang, vor dem Verwaltungsbüro. Immer vertrauter wurde ihr sein Gesicht. Seine Narbe, seine übliche Gestik und Mimik wurden zu einer besonderen Narbe, einzigartiger Bewegung und individuellem Mienenspiel. Aber sie maß dem keine Bedeutung bei, weil sie diesen Prozess noch nie in Sprache verwandelt hatte. Es ist eine brütend heiße Julinacht. Die zu beiden Seiten der Tafel angebrachten Ventilatoren arbeiten auf Hochtouren, alle Fenster weit offen. Die Welt ist schön und vergänglich, erklärt er. Platon wollte diese schöne Welt nicht nur temporär, sondern für die Ewigkeit. Der dickliche Student im Masterstudiengang, der Streber der Klasse, döst seit 20 Minuten. Der mittelalte Mann hinter der Säule, der sich mit einem Taschentuch regelmäßig den Schweiß im Nacken abgewischt hatte, schläft seit wenigen Minuten, Kopf auf dem Tisch. Nur die Frau und der Philosophiestudent sind wach. Immer wenn der Luftstrom des Ventilators von ihm wegschwenkt, wedelt der Student mit einem traditionellen Papierfächer, mit dem er sich Luft verschafft. In Wirklichkeit ist der Staat ein Werk voller Tatendrang. Die Gedankengänge werden ständig vorangetrieben und ergreifen den Leser. Wenn es zu einem Scheidepunkt kommt, als stünde man oben auf einer Klippe, fragt Platon den Leser von Sokrates' Standpunkt aus: Können Sie mir folgen? Ganz wie der wagemutige Führer einer Klettergruppe, der sich zu seinem Team umdreht, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Er weiß, dass die Frage sich genau genommen an ihn selbst richtet, und wir Leser wissen das auch. Gleichgültig blickt er in die leuchtenden Augen der Frau, durch die getönten Gläser seiner Brille zu einem hellgrün verfälscht. Wegen der mangelnden Aufmerksamkeit seiner Schüler hatte er sich in den letzten 10 Minuten mehr der Erläuterung des Werks gewidmet als der Erklärung grammatikalischer Finessen. Die Stunde war irgendwann abgedriftet, weg von der griechischen Sprache hin zur Philosophie. Als sie das abbruchreife Gebäude verließ, in dem der Kurs stattfand, stieß sie auf den dicklichen Studenten, der telefonierend an einer dunklen Wand lehnte. Er hielt eine Zigarette zwischen den Fingern, die jedoch nicht brannte, und murmelte angespannt in sein Handy. Er bemerkte sie nicht, während er zwischen den Zähnen hervorpresste: »Ich habe es dir doch gesagt. Ich verlange doch gar nicht, dass du mir hilfst, aber steh mir wenigstens nicht im Weg. Ich brauche dieses Geld, um im Ausland studieren zu können. Ich habe mich krumm gemacht, um es zusammenzukratzen, weswegen ich trotz meines Alters den Master noch nicht abgeschlossen habe. Mit oder ohne dieses Geld wird Vater bankrott gehen. Er wird scheitern, immer wieder, bis zum bitteren Ende.« Sie geht durch die dunklen Straßen, wie es ihr nach dem Unterricht zur Gewohnheit geworden ist. Die Autos fahren wie immer unvernünftig schnell vorbei. Dazwischen, sich akrobatisch durchschlängelnd, die Motorradlieferboten mit den Metallkisten auf dem Gepäckträger, in denen sich ihre Fracht befindet. Sie scheren sich nicht um Ampeln oder Straßenmarkierungen. Sie trifft auf Betrunkene, junge wie alte, müde Büroangestellte in Anzug oder Hemd und ältere Frauen, die vor fast leeren Restaurants sitzen und die Vorübergehenden geistesabwesend anstarren. Dann erreicht sie ein etwas belebteres Viertel, in dem sich eine 8-spurige und eine 4-spurige Straße kreuzen. Mit festem Schritt überquert sie den Asphalt, der immer noch die Hitze des Tages abstrahlt. Als sie auf der Höhe des breiten Flusses ankommt, der mitten durch die Stadt geht, glänzt ihr staubbedecktes Gesicht von Schweiß. Sie geht die Uferstraße entlang, auf dem sich endlos hinziehenden Bürgersteig. Die Lichter, die sich im Wasser spiegeln, flackern wellenartig. Sie hat einen Krampf in den Waden und ihre Füße brennen wegen der dünnen Sandalensohlen. Der feuchte Wind, vom Fluss herüberwehend, kühlt ihren Körper. Sie geht ihren Weg, der sie durch eine unterirdische Passage führt, vorbei an Geschäften mit heruntergelassenen Rollläden sowie an Läden, die gerade erst das Licht gelöscht haben und dabei sind zu schließen. Sie macht einen Bogen um Betrunkene, die sich vor einer öffentlichen Toilette grundlos streiten. Die Unterführung, die sie an ein langes Stück Darm erinnert, spuckt sie bei einer dunklen Straße wieder aus. Jetzt quert sie einen gefährlichen Fußgängerüberweg, wo die Verkehrsampel lediglich gelb blinkt. Sie geht weiter über einen unbeleuchteten öffentlichen Parkplatz mit mehreren Dutzend stummen Autos. Da außer ihr niemand unterwegs ist, erscheint der Straßenzug wie eine verlassene Ruine. Wieder eines dieser Stadtviertel, die einmal aus dem Boden gestampft, unmenschlich wirken. Ihr Weg führt sie durch den Lärm kleiner, schäbiger Kneipen. Sie eilt an einer Gruppe Angetrunkener vorüber, die versuchen, ein Taxi anzuhalten, indem sie sich mitten auf die Straße stellen. Ihre Augen verraten sie. Sie glänzen, sind reaktionsarm, die Pupillen geweitet. Als es fast Mitternacht ist, findet sie sich überraschenderweise vor einem Kino wieder, das sie nicht kennt. Der Verkauf für die letzte Vorstellung ist beendet, die Kasse dunkel. Automatisch geht sie zu der durchsichtigen Trennwand aus Acryl. Sie nähert ihre Lippen den regelmäßig angeordneten 8 Löchern, bevor sie zurückzuckt, als gäbe es dahinter eine schreckliche, unsichtbare Kraft, die über die Lippen zu den Stimmbändern vordringend ihr die Stimme entreißen will. Die Bushaltestelle vor dem Kino ist unbeleuchtet und schmutzig. Sie bleibt zwischen zerquetschten Bierdosen, leeren Getränkeflaschen, Plastiktüten, Spuckflecken und verstreutem, zertretenem Popcorn stehen. Sie hat keine Lust, weiterzugehen. In diesem Moment sieht sie einen Bus kommen, vielleicht den letzten heute. Er würde nicht bis vor ihre Haustür fahren, doch ganz in die Nähe. Beim Einsteigen in den Bus zuckt sie zusammen. Aus der Klimaanlage schlägt ihr eiskalte Luft entgegen. Im Schummerlicht des Innenraums ein Dutzend stummer Fahrgäste. Die Stille ist geprägt von Erschöpfung, Erfolglosigkeit und latenter Feindseligkeit. Sie geht bis zu einer Sitzreihe, in der beide Plätze leer sind. Der Fernseher, der hinter dem Fahrer angebracht ist, sendet eine Serie, allerdings ebenfalls als Stummfilm. Ein Mann und eine Frau streiten sich, bevor sie sich leidenschaftlich küssen. Die Farben des Bildschirms sind schlecht justiert. Er hat einen Blaustich. Sie schaut nicht weiter auf den Fernseher. Von lähmender Müdigkeit übermannt, schließt sie die Augen. Doch Schlaf stellt sich nicht ein. Sie blickt durch das Busfenster nach draußen. Wegen der wirklich aggressiven Klimaanlage fröstelt sie an den Armen. Im Nacken zieht es. Der Bus fährt durch taghelle, erleuchtete Straßen. In der Kühlvitrine eines Cafés, von Neonröhren beleuchtet, stehen Muffins in bunten Farben und etliche Kuchenstücke. Große, unechte Diamantenkolliers glitzern in der Auslage eines geschlossenen Juweliers. Ein riesiges Plakat ziert die Seite eines Gebäudes. Darauf erstrahlt, mit Fältchen in den Augenwinkeln, das lächelnde Gesicht eines bekannten Schauspielers. Eine Frau in kurzem Kleid und unzeitgemäßen Lederstiefeln hält ein Taxi an. Dazu hebt sie die Hand, mit der sie ihr Handy hält. Auf der Stufe einer Imbissbude, deren Rollos geschlossen sind, liegt auf Zeitungspapier zusammengekauert ein schlafender Mann mit grauen Haaren. Sie erinnert sich an das selbstgebastelte Kaleidoskop aus ihrer Grundschulzeit. Dazu hatte sie sich in einem Spiegelgeschäft 3 längliche Stücke passend zuschneiden lassen, sie zu einem Dreikant gebunden und in eine runde Pappröhre geschoben. Sie füllte bunte Konfettischnipsel hinein und verschloss beide Enden mit einer durchsichtigen Kappe. Die fremde Welt, die sich vor ihrem Auge auftat, wenn sie nach kurzem Schütteln hindurchsah, zog sie sofort in ihren Bann. Seit sie ihr Sprechvermögen verloren hat, passiert es ab und zu, dass diese Welt vor ihrem inneren Auge auftaucht. Wie jetzt, in diesem nächtlichen Moment, in dem sie ihren erschöpften Körper von einem Bus entführen lässt, über Straßen, die wie ein Wald aus schwarzem Granit aussehen. Aber es passiert auch, wenn sie das enge, dunkle Treppenhaus hinaufsteigt, wenn sie den langen Gang zum Klassenzimmer entlang geht, wenn sie stumm die Nachmittagssonne betrachtet, die Bäume, die Blätter, die gelben Muster, die das Licht in den Zwischenräumen entstehen lässt. Wenn sie unter Neonbeleuchtung und farbigen Glühbirnen durchgeht, die flackern, als explodierten sie gleich. Als sie ihr Sprechvermögen verlor, verwandelte sich ihre Umgebung zu Splittern einzelner Bilder. Wie die bunten Papierschnipsel, die von einem Moment zum nächsten das Muster verändern, bunten Blütenblättern gleich, stumm in einem Kaleidoskop eingeschlossen. Ihr Kind war 7 Jahre alt. Eines Sonntagmorgens, als sie seit langem wieder einmal Zeit für sich hatte, beschäftigte sie sich mit ihrem Sohn und schlug ihm vor, dass sie indianische Namen erfinden könnten. Begeistert wählte er für sich »Strahlender Wald«. Und großzügig ersann er auch ihr einen Namen. In einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete, so als handle es sich um eine Tatsache, verkündete er: Traurigkeit des Schnees, der im Überfluss fällt. Das ist dein Name, Mama. Sie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte und begnügte sich damit, in die hellen Augen des Kindes zu blicken. Die bruchstückhaften Erinnerungen bewegen sich und formen neue Muster. Zusammenhanglos, ohne erkennbares Ziel und ohne Sinn. Sie fallen auseinander und setzen sich neu zusammen. Wie Schmetterlinge, die zur gleichen Zeit aufhören, mit den Flügeln zu schlagen. Wie distanziert wirkende Tänzerinnen mit Masken vor dem Gesicht. Genauso tauchte vor ihrem inneren Auge plötzlich Wasser auf, glitzernd, soweit man schauen konnte. Es war ein unendlich scheinender Tag im Frühjahr, sie gerade 20 und auf dem Weg zu den Gräbern der Familie, nicht weit vor der Stadt gelegen. Sie begleitete den Sarg ihres Vaters, der während seiner Arbeit als Nachtwächter gestorben war. Die ganze Welt schien sich in ein Aquarium verwandelt zu haben, denn die Reisfelder waren überschwemmt von Wasser, das in einem atemberaubenden Blau glitzerte. Sie steigt aus dem Bus und setzt ihren Weg zu Fuß fort. Tautropfen streicheln die Haut zwischen den Riemchen ihrer schwarzen Ledersandalen. Sie hat an diesem Tag viel geschwitzt, doch der Schweißfilm auf ihrer Haut ist immer wieder getrocknet. Im Moment wird ihr Körper von dem Spiegel über dem Waschbecken reflektiert, während sie sich in das warme Badewasser gleiten lässt, die Wanne zur Hälfte gefüllt und eine komfortable Liegeposition sucht, indem sie ihren staubigen Körper zurechtrückt. Bald döst sie ein, bis sie zitternd die Augen aufschlägt. Das Wasser ist fast kalt. Sie küsst das schlafende Kind vorsichtig auf die geschlossenen Lider, legt sich daneben und schließt die Augen. Ganz fest kneift sie zu, aus Angst, Schnee fallen zu sehen, falls sie wieder öffnet. Jetzt sieht sie nichts. Sie sieht nicht die sechseckigen glänzenden Kristalle, nicht die großen Entendaunen gleichenden Flocken, nicht das dunkelviolette Meer und auch nicht den Gletscher in Form einer weißen Bergkuppe. Bis die Nacht zu Ende geht, wird sie weder Sprache noch Licht haben. Alles ist bedeckt von Schnee, der im Überfluss fällt. Er legt sich auf ihren steifen Körper wie die Zeit, die zerbröckelt, obwohl sie gefriert. Das neben ihr schlafende Kind ist verschwunden. Reglos liegt sie auf der Kante des kalten Bettes. Gelegentlich wird sie wach und küsst die warme Haut ihres Sohnes, bevor sie wieder in ihrem Traum versinkt.
Es war kurz vor Tagesanbruch. Jemand kam in mein Zimmer, berührte mich an der Schulter und hielt mir einen Brief hin. Ich richtete mich auf, rieb mir den Schlaf aus den Augen, nahm den Brief und bedankte mich. Nach dem Öffnen des unversehrten Umschlags entdeckte ich ein zweifach gefaltetes schneeweißes Blatt. Beim Auseinanderfalten verriet mir mein Tastsinn sofort, um was es sich handelte. Es war Brailleschrift. Vorsichtig ertastete ich die Erhebungen, Satz für Satz bis zum Ende des Briefes, ohne eine einzige Zeile auszulassen. Ich war allerdings unfähig, etwas zu verstehen. Ich konnte nicht einmal sagen, ob es sich um ein koreanisches Braille-System oder um lateinische Buchstaben handelte. Erst da wurde mir bewusst, dass ich die Blindenschrift nie gelernt hatte. Ich glaube, ich zitterte ein wenig, als ich den Brief auf meine Knie sinken ließ, von dem ich weder den Absender noch den Inhalt kannte. Was sollte ich dem Überbringer sagen? Sein Aussehen war mir entfallen, obwohl er doch noch neben meinem Bett stehen musste. Überzeugt davon, wach gewesen zu sein, als ich vergeblich versucht hatte, den Brief in Braille zu entziffern, hob ich den Kopf. Doch offensichtlich gehörte das alles zu einem Traum, denn niemand befand sich im Raum. Alle Dinge, die mich umgaben und in mein Gesichtsfeld gerieten, hatten fest umrissene Konturen und klare Farben. Ganz so, als sei ich in meine Kindheit zurückgekehrt. Die Fenster standen offen. Dunkelblaue Vorhänge bewegten sich leicht im Wind. Im Zimmer flirrte glitzernd die Luft, als bestünde sie aus Millionen von Glaspartikeln. Ich sah unzählige Wassertropfen, die sich auf der hellblauen Wand gebildet hatten. Während ich noch diese glänzenden Tropfen bewunderte, die durch das Mauerwerk von draußen herein diffundiert sein mussten und jeden Augenblick herunterlaufen konnten, kam mir ein Verdacht. Regnete es? Aber woher dann das gleißende Licht? Ich empfinde keinen Schmerz, und in diesem Augenblick wird mir klar, dass ich mit offenen Augen eingeschlafen sein musste. Da ist kein Verlustgefühl, keine Niedergeschlagenheit. Augenblicklich beginne ich, mich diesem Traumzustand zu entziehen, während der Schlaf langsam aus meinem Körper weicht. Schließlich blinzle ich ein paar Mal kräftig und starre zur Decke. Die Dinge beginnen zu verblassen. Jedoch muss ich in aller Klarheit erkennen, dass ich der Welt jenseits der Träume nicht auf Dauer entfliehen kann. Gesichter. Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass du tot bist. Mit 37 Jahren. Joachim Grundl. Eine Vorstellung, so fremd wie der Traum, in dem ich den in Brei geschriebenen Brief bis zur letzten Zeile nicht entziffern konnte, mich aber dennoch verpflichtet fühlte, zu tun, als ob. »Ich weiß, dass du nicht kommen kannst, dazu ist es zu weit«, sagte mir deine Mutter. Sie fügte hinzu, dass das Begräbnis schon in 6 Stunden stattfinden würde. Sie hatte es aufgeschoben, mich zu informieren, weil sie dachte, ich würde mich schuldig fühlen. Ich sagte ihr so ruhig wie möglich, dass es mir leid täte, nicht dabei sein zu können. Sie erwiderte, das sei nicht schlimm. Dann fragte sie mich, ob es mir gut gehe. Ich bejahte und versprach ihr, sie zu besuchen, falls ich nach Deutschland käme. Deine Mutter hat darauf nicht gleich geantwortet. Nach einer kleinen Pause hörte ich ihre belegte Stimme. »Natürlich, du bist immer willkommen.« Seit diesem Anruf am Sonntagmorgen lag ich auf dem Bett, die Augen zur Decke gerichtet. Wenn ich, getrieben von einem Hungergefühl, zum Kühlschrank ging und die Tür öffnete, entdeckte ich überrascht, dass ich alles darin klar erkennen konnte. Wahrscheinlich wegen der hervorragenden Beleuchtung. Dieser kalte und helle Raum war mir ein gefrorenes Paradies und ich trödelte vor der offenen Tür herum. Endlich nahm ich etwas zum Essen heraus und verzehrte es auf die Schnelle am Tisch. Sobald mein Hunger gestillt war, kroch ich wieder ins Bett, wie ein Kranker, der Ruhe braucht. Dein Zimmerfenster war ungewöhnlich groß und der Raum dadurch lichtdurchflutet. An sonnigen Nachmittagen wurden die mehrere Dutzend Miniaturflugzeugmodelle, die auf einem Regal direkt unter diesem Fenster standen, ganz besonders angeleuchtet. Während du mit mir sprachst, mit übereinander geschlagenen Beinen auf dem Bett sitzend, auf einem blaugrün gemusterten Überzug, hatte ich dir den Rücken zugewandt und bewunderte, wie detailgetreu diese Modelle waren. Als ich mich zu dir drehte, um dich anzusehen, zogst du die Nase kraus, was dir einen neckischen Ausdruck verlieh, und schobst nur mit dieser Bewegung deine Hornbrille nach oben. Als leidenschaftlicher Leser bist du ohne Punkt und Komma mit der Geschwindigkeit einer Achterbahn durch eine Vielzahl an Themen, Anspielungen, Zitaten und Argumenten gehechelt. Hin und wieder hast du schonungslos über den Zustand meiner Augen und die Probleme gesprochen, die daraus resultieren würden, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass mir das ziemlich wehtat. Dein fröhlicher Rat? An deiner Stelle würde ich schon jetzt die Brailleschrift lernen. Ich würde auch üben, mich mit so einem weißen Blindenstock vorwärts zu bewegen, und ich würde mir einen ausgebildeten Assistenzhund zulegen, einen Retriever vielleicht. Den hätte ich, bis er stirbt. Du glaubtest, du hättest ein Recht, so mit mir zu reden. Du warst der Meinung, genügend Lebenserfahrung zu besitzen, um dich ungezwungen über alle Missstände dieser Welt auslassen zu dürfen. Seit deiner Geburt hattest du unzählige Operationen über dich ergehen lassen müssen, schwere und weniger schwere. Mit 14 sagten dir die Ärzte, du hättest noch 6 Monate zu leben. Als du es an die Universität geschafft hattest, beim Lernen völlig auf dich allein gestellt, glühten die Ärzte und Krankenschwestern vor Bewunderung. Deiner Aussage zufolge war ich der erste Freund, den du hattest, nachdem du aus dem Krankenhaus entlassen worden warst.
Rike Schmid und Kevin Kaspar mit dem 4. von 7 Auszügen aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, das Hörbuch bei Finch and Zebra. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Der neue US-Präsident Trump hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit mehrere weitreichende Entscheidungen getroffen. So werden sich die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen. Entsprechende Dekrete hat der neue Präsident in einer Sportarena und an seinem Schreibtisch im Weißen Haus unterschrieben. Jan Busch aus der Nachrichtenredaktion fasst die Nacht in Washington zusammen.
Für seine ersten Amtshandlungen hat sich Trump eine Sportarena in Washington ausgesucht. Unter dem Jubel seiner Anhänger hat er dort mehrere Dekrete unterschrieben und danach die benutzten Stifte in die Menge geworfen. Anschließend ging es ins Oval Office im Weißen Haus. Die Liste der Entscheidungen an Tag 1 ist lang. Neben dem Ausstieg aus Klimaabkommen und Weltgesundheitsorganisation begnadigte er hunderte Inhaftierte, die am Sturm auf das Kapitol vor 4 Jahren beteiligt waren. Er kündigte Handelszölle gegen Mexiko und Kanada an, vermutlich ab Februar und eventuell